So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part vom Interview mit David, dem Bestatter. Ich muss mich nochmal kurz entschuldigen für das abrupte Ende. Ich wollte eigentlich letztes Mal noch ein Outro machen, habe es aber vergessen, beim Hochladen mit dran zu hängen. Deswegen hier jetzt halt nochmal ein Intro, damit ihr wieder ein bisschen Connection habt zur ersten Folge. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem zweiten Part. Viel Spaß beim Zuhören. Wichtig, je nachdem halt vom Typ, so dieses, ich sag mal, bewusst machen, diesen Abschluss, okay, die Person ist zwar jetzt halt nicht mehr da, aber die Seele, das Innere der Person lebt ja trotzdem in der Erinnerung weiter, in Orten weiter und in Gegenständen, was die Person, keine Ahnung, die Uhr, die er getragen hat oder sowas. Und das, glaube ich, kann man sich halt auch da so gut dran festhalten.
Gerade in eurem Fall mit dem unglaublich schönen Bild, das muss man jetzt mal kurz einwerfen. Ja. Wir haben selten so lebhafte Bilder als Sterbebild oder sowohl als auch für die Traueranzeige gehabt wie bei euch. Und das Bild hängt ja bei deiner Oma jetzt im Haus in der Küche. Und als wir uns vor 2 Tagen schon mal getroffen hatten, kam es ja auch 2 oder 3 Mal sogar zum Thema, dass dein Opa auf diesem Bild einfach sehr lebendig noch
ausschaut. Ja, übel. Ausschaut. Also das Bild, was ja in der Todesanzeige dann kam, ist ja erst 5 Wochen vorher entstanden, oder nee, das zum damaligen Zeitpunkt halt 4 Wochen vor dem Tod. Da wurde er, hat er noch Geburtstag, und er ist ja dann 1 Monat und 1 Tag nach seinem Geburtstag ist er ja verstorben, und das Bild hatte ich eben gemacht. Das war eigentlich halt mit seiner Torte, die ich ihm noch gebacken hatte, Schwarzwälder Kirsch, auch noch mit der Jahreszahl drauf. Und da habe ich das Bild halt zurechtgeschnitten und den Hintergrund entfernt. Und es wurde halt dann die Todesanzeige, und auch in der Kirche hatten wir ein Bild, wo er, wie alt war er da? Ui. 39, meinte die Oma, ja. 30er. Halt super also mein Großvater, finde ich, sieht so krass, hat so einen lebendigen Blick in diesen Bildern. Du meinst wirklich halt, er ist noch präsent einfach vor Ort. Ja. Und das war auch für mich dann irgendwie danach, meine ganze Welt ist ein bisschen so still gestanden. Also ich bin auch, wir haben ja schon mal in den Folgen davor gesprochen, ich habe nie öffentlich geweint. Also ich habe halt dann für mich auf meiner Couch alleine oder sowas oder dann im Bett geweint, aber ich habe jetzt nie mit der Familie im Kreise zusammen irgendwie so geweint wegen dem Tod, einfach weil ich das halt generell nicht mache. Also hat nichts damit zu tun, dass mir das irgendwie nicht nahe geht, sondern einfach ich da halt von dem Typ einfach so bin, dass ich das halt einfach gerne mit mir alleine vereinbar. Und es war dann voll so dieses Battle zwischen diesem Begreifen von der Endlichkeit des Lebens in Kontrast mit so absolutem Stillstand und irgendwie so dieser Starre. Und ich war dann irgendwie den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen und habe irgendwas angeschaut oder was gelesen oder angehört, weil du einfach nicht weißt, was mit deiner Zeit anfangen sollst. Und auch so diese Überbrückung von er ist gestorben, dann dieser ganzen Planung bis hin zur Beerdigung. Also das ist ja auch dieser Zwischenteil, ist ja hauptsächlich irgendwie vorbereiten, planen, Gästeliste schreiben, organisieren und danach erstmal so zur Ruhe zu kommen. Was hast du ja auch gemeint, dass so der eigentliche Abschluss erstmal oder dieses Begreifen, dass die Person verstorben ist oder nicht mehr da ist, ja überhaupt oft erst stattfindet, wenn dann die Bestattung halt abgeschlossen ist.
Ja, definitiv. Ich meine, du musst auch da dazu sagen, ungeachtet dessen, ob es der Opa, der Papa oder der Bruder ist, den man verliert, man ist immer in einem klaren Ausnahmezustand und ist tatsächlich auch, ich sag's mal so, für 1-2 Tage unzurechnungsfähig. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich meine, jetzt nicht so, dass du jetzt zur Bank gehst und Kredite aufnimmst oder sowas, sondern im Sinne von, du bist teilweise im Supermarkt und verlierst dich in dir selber. Weil es kommt ein Lied, wer kennt's nicht, die tollen Werbungen oder sowas beim Einkaufen. Du hast eine Erinnerung, wo du vor 5 Jahren mal mit dem Opa, Papa, Bruder hier warst, genau derselbe Werbespot kam oder dieselbe Durchsage kam oder dasselbe Lied kam und schon stehst du da eine Stunde. Und für dich sind es 2 Minuten, aber es ist tatsächlich ein Zeitraffer von einer Stunde, der da einfach an dir vorbeizieht. Und das ist ganz, ganz oft so. Es gibt natürlich auch die Leute, die kommen bei uns da rein und nach einer Viertelstunde kommen da die ersten Tränen vor Lachen. Also muss man auch klar dazu sagen. Aber definitiv ist der Punkt mit Trauer und Trauern sehr groß geschrieben und ich persönlich lege auch sehr großen Wert darauf, dass die Familien, die ich begleiten darf, für sich den besten Weg zum Trauern finden. Gerade bei euch habe ich es ja, also gerade bei euch, auch bei euch habe ich es ja so gemacht, dass ich meine Privathandynummer da gelassen habe, falls auch mal nachts was ist. Klar, man kann bei uns auch im Unternehmen anrufen, aber ich bin immer der Fan davon, dass wenn ich eine Familie begleite, wir arbeiten bei uns in der Firma nach dem Sachbearbeiterprinzip. Das bedeutet, du bekommst am Anfang eine Familie und du bist dann auch für diesen Fall zuständig. Und deswegen lege ich auch großen Wert darauf, dass ich transparent bzw. erreichbar für die Leute bin. Gerade auch wenn ich jetzt sage, die Seelsorge kann jetzt nicht gewährleistet werden, weil zum Beispiel die 80-jährige jetzige Witwe hat einfach keine Kinder und ihre Freunde wohnen in 200 Kilometer entfernten Städten. Und sie braucht jemanden zum Reden, kann sie mich anrufen. Und dann komme ich da vorbei und trinke einen Wein mit ihr. Ich trinke einen Kaffee mit ihr, Entschuldigung. Wein trinke ich dann auch an, mit ihr, ja. Aber prinzipiell fange ich eigentlich immer mit Kaffee an. Und dann sitze ich da und höre mir die Geschichten an. Teilweise was Positives, teilweise was Negatives, teilweise Schicksalsschläge, Traumata. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Leute nicht alleine sind. Und dadurch rücke ich natürlich auch an die Leute ran. Und ich habe es ja auch bei euch gesagt, ihr werdet jetzt die nächsten Tage viel Trauer erfahren. In Form von eben den kondolierenden Mitmenschen bei euch im Umfeld. Aber auch im klaren Kontext zu der Beisetzung habe ich auch gesagt, euch wird es am Grab die Füße heben. Im Sinne von, ihr seht, wie der Sarg dann eben zu Grabe getragen wird und dann auch abgelassen wird, abgesenkt wird. Und da war ja auch der Punkt, an dem viele Leute von der Trauergemeinde von jetzt auf gleich das Heulen angefangen haben. Also jetzt wirklich, sie haben ja wirklich nicht mehr geweint. Sie waren ja wirklich kurz vorm Zusammenbruch teilweise, weil einfach dieser Aspekt der Sterblichkeit erst in dem Moment klar geworden ist. Und das ist was da. Ist der Knackpunkt ganz groß bei ganz vielen, dass sie es erst in diesem Moment, wo es wirklich Realität oder wo es wirklich kommt, dass die Leute das erst da begreifen.
Also ich muss auch sagen, ich war ja schon mal auf Beerdigung, aber ich meine, wenn es halt die eigene Familie ist, hat man ja einen anderen Bezug, als wenn man jetzt da so einfach mit am Rande halt steht. Und ich muss auch sagen, man nimmt einfach auch viele Leute einfach überhaupt nicht wahr. Also auch bei uns war dann so, ach, die waren gar nicht da. Und dann ich so, doch, die waren schon da. Aber man ist so in diesem, ich glaube, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ganze Leben spielt sich halt so in diesem Gang von der Aussegnungshalle bis zum Grab irgendwie so im Schnelldurchlauf und Zeitraffer in einem ab, weil man einfach so weiß, okay, that's it. Also jetzt ist irgendwie Schluss, da kommt nichts mehr. Und ich war dann ja auch am Rand, also wir als Familie waren ja am Anfang und dann war ich auch am Rand gestanden, weil ich mir einfach, wollte mir das einfach anschauen, so wie die kamen und dann einfach so da stehen. Und ich habe aber ganz viele einfach überhaupt nicht wahrgenommen und es war dann so, okay, und jetzt gehen wir, dann ist ja danach halt das Zusammentreffen. Und dann war auch schon wieder da so ein bisschen also schon fast zur Feierlichkeit, einfach halt zu Ehren der Person, des Verstorbenen. Und das finde ich einfach so auch krass, was das einfach mit einem halt macht als Externer und gerade bei meinem Großvater, so dann einfach auch ein bisschen, sag ich mal, zu ehren und zu wertschätzen. Es kamen ja so viele Leute, so die haben ja gar nicht in die Aussegnungshalle gepasst, die ganze Firma kam und auch was da an Anzeigen kam und ich war dann einfach auch so, ich war auch stolz und mir war gar nicht so bewusst, was eigentlich so dieses Lebenswerk der Person war. Und ich finde es einfach halt, fand es auch so schön, wenn du, oder finde es auch irgendwo, ja, erstrebenswert. Also ich meine, wenn du dann tot bist, kriegst du es ja so nicht mehr mit. Aber dieses, dass halt so viele wirklich kommen, um dir nochmal so die letzte Ehre zu erweisen und es so viele Menschen gibt, die dich halt als Freund geliebt haben, als Partner, als Großvater, als Ehemann. Einfach diese Wertschätzung nochmal da zu bringen. Und ich glaube, da ist es einfach auch keine Glaubensfrage. Es gab ja früher auch so Gerüchte, wenn du nicht in der Kirche bist, darfst du nicht auf dem Friedhof. Es ist ja auch so ein Mythos. Ich tue mal ein bisschen meine Fragen anders strukturieren, weil ich jetzt nicht so den harten Cut hier haben will. Wir haben ja vorhin schon angerissen, so was denn mein Glaube ist. Oder habe ich auch in den Podcast vorher schon gesagt, in den Folgen vorher, an was glaubst. Denn du hast jetzt gar nicht vielleicht so diese Glaubensrichtung, aber eher so dieses, du bist ja da auch nochmal näher und intensiver dran und mit den Toten ja auch in Interaktion, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, von der Person kommt nicht mehr so viel Reaktion.
Gott sei Dank.
Aber also ich finde auch, der Podcast, also mir ist auch so bewusst geworden, das Thema ist ja auch wirklich nicht schlimm. Also viele verdrängen das ja und so, aber darüber zu sprechen oder dann auch sich den Toten anzuschauen, und dann habe ich seine Hand angefasst und dann nochmal ihm übers Gesicht zu streicheln, das ist ja trotzdem die Person. Also weil es ist ja kein Abtrünniger, da einfach so ein bisschen, glaube ich, die, ich weiß nicht, ob es Scham ist, ich glaube, es ist eher halt so die Hemmung und ein bisschen so die Angst davor, sich damit zu konfrontieren. Aber wenn man dann da so sich mit beschäftigt, merkt man so, hey, ist doch gar nicht so schlimm.
Also bei mir persönlich ist natürlich der Punkt gegeben, dass ich jetzt ein gläubiger Mensch bin. Also ich denke, also ich glaube jetzt schon an Gott und sowas. Aber tatsächlich bin ich jemand, der auch klipp und klar sagt, ich bin an das Leben danach. Also ich glaube wirklich an das Leben danach. Und das ist dasselbe, was du auch schon gesagt hast, mit dem, die Hülle des Menschen bleibt halt hier auf der Erde und wird halt eben zu Grabe getragen. Aber die Seele geht, lebt weiter. Und die Seele bleibt in meiner Wahrnehmung oder eben einfach auch in meiner Vorstellung, vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschdenken dabei, bleibt auch erstmal ein bisschen noch hier auf der Erde.
Ja, bei voll. Den, also man merkt Familien. Es halt, finde ich, so ja, krass. Also ich habe auch das, der ist nicht weg.
Ja, das ist ja auch wie bei deiner Oma, dieses, man hört noch die Schritte oder sowas. Das ist, das daran glaube ich. Also das ist wirklich was, wo ich sage, am Anfang, du bist nicht alleine, du bist irgendwo nochmal in so einem Schutzmechanismus und man bildet sich vielleicht mal was ein oder man findet was faszinierend. Ich würde das nicht immer so auf dieses übernatürliche Schiene schieben, weil da bin ich zum Beispiel der Erste, der aufsteigt mit skeptisch, aber im Sinne von, man spürt schon, wenn jemand anders noch
also im Raum Gegenwart, mit anwesend ist. Also man spürt ja einfach auch die Energie.
Ja, und das ist auch was ganz Wichtiges, dass man es zulässt und auch wahrnehmen möchte. Also zwischen ich nehme was wahr und ich bilde mir was ein, ist jetzt ein dünner Spalt, aber ich sage klipp und klar, ich glaube daran, dass wenn man stirbt, dass die Seele wirklich erstmal noch hier auf der Erde bleibt, weil sie sich selber davon überzeugen muss, wie geht's denn meiner geliebten Frau, meinem geliebten Kind, wie geht's denn meinen Hinterbliebenen? Ich meine, das ist ja jetzt, ich sag's mal so, das ist jetzt ein dummer Vergleich, aber vielleicht etwas greifbarer einfach für den einen oder anderen hier. Wenn du zu einem Essen gehst, dann stehst du auch nicht einfach auf und gehst. Du verabschiedest dich ja zuerst.
Ja, voll.
Genau, und das ist das. Wenn du auf dem Parkplatz bist, an einem Auto und wegfährst und du fährst nochmal an dem Parkplatz vorbei und siehst die Autos oder du siehst nochmal die Leute, guckst du aus Reflex nochmal hoch.
Ja, du bist ja nicht wie so Fingerschnipp, so genau, deine Existenz ausgelöscht.
Genau.
Das war vielleicht ein bisschen ein harter Vergleich, aber es ist ja einfach so. Und ich glaube, hat auch nichts mit Hokuspokus zu tun, aber es gibt ja einfach auch, wahrscheinlich wirst du es als Bestatter ja dann hören, zu viele Beweise bzw. Berichte ja von den Angehörigen, von wegen, also ich habe ja auch von ihm geträumt und war so, du, ich habe wirklich eins zu eins die Stimme gehört und er steht so leibhaftig vor dir, also wie so, wie heißt das, wie so nicht Déjà-vu, aber das war so, er war schon quasi tot, aber er war so, hey, alles gut.
Ja.
Oder dann, keine Ahnung, klapperständig irgendwie das Haus oder bei uns war es auch schon mal so ein Fall, wo sie dann in die Wohnung des verstorbenen Familienmitglieds sind und plötzlich geht ein Radio an, was seit Jahrzehnten nicht gelaufen ist, wo sie nicht mehr wussten, wie es angeschwärgert denn ausgeht und die trinken nochmal auf die Person und es geht plötzlich an und du denkst dir so, das ist er. Also ich glaube schon, also es ist ja auch so eine Sache von Energie und Schwingung und es ist ja einfach physikalisch bewiesen, dass es Schwingungen und Energie und sowas gibt, also alles ist ja Energie, dass ja trotzdem die Seele ja eine gewisse Schwingung hat, so wie jeder Mensch oder wie alles halt hier, jetzt wird ein bisschen wieder abgespaced, ja das schon irgendwo auch beeinflussen kann.
Definitiv. Also wie gesagt, ich bin auch jemand, der da einfach dran glaubt. Und ich bin natürlich auch für viele Leute, gerade für die Familien, die ich selber betreue, bin ich natürlich auch bei solchen Fragen oder Anliegen die erste Ansprechperson. Also ich habe schon häufig von sowas gehört und auch auf so vielen verschiedenen Ebenen, zum Beispiel, also jetzt mal völlig aus der Luft gegriffen, war es mal der Fall gegeben, dass zum Beispiel ein Paar beim Autofahren halt so gewisse Sachen hatte. Also zum Beispiel ist der Mann halt gefahren, weil die Frau gesagt hat, sie kann fahren, aber
will nicht so gern.
Ist halt, ja, genau, ist so. Und dafür hat sich halt eben die Frau so um das Radio gekümmert. Also Nachrichten, dann hat man halt ein bisschen lauter gemacht oder bei der Musik, die einem jetzt nicht so gefallen hat, ein bisschen leiser. Und dann ist der Mann verstorben, Frau fährt mit dem Auto und ja, auf einmal ging halt das Radio lauter und leiser. Und das war halt einfach sowas, da denkst du dir, klar, du kannst bei einem Multifunktionslenkrad doof mit dem Arm rankommen, machst ja, das leiser. Oder wenn du jetzt auf der Autobahn 180 auf Stauende fährst und dann auf 90, 80, 70 km/h abbremst, in den meisten Autos oder in den neueren, moderneren Fahrzeugen schaltet das Radio automatisch leiser. Aber es kann halt auch einfach trotzdem der Mann sein, der sagt, hey, du fährst?
Ja, ich meine, so zufällig kommst du da jetzt ja auch
genau,
nicht dran.
Genau, also nicht in genau dem Moment, in dem man für gewöhnlich selber leise und lauter gemacht hätte. Das ja. Nicht. Und das sind schon so Sachen, da denkst du dir, lass doch einfach die Fantasie mal bleiben. Ich meine, du gehst auch nicht zu einem Magier und fragst, wie funktioniert ein Zaubertrick.
Ja, sondern man akzeptiert es oder lässt einfach halt genau. Zu und ja, oder genießt.
Ich wollte es gerade sagen, genieß einfach den Moment und die Erinnerung und auch den Aspekt dahinter. Lass doch einfach einen Teil von dir daran glauben, weil vielleicht findest du was Neues dadurch für dich selber wieder heraus.
Ja, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, halt auch die Begleitung dann der Angehörigen und sowas. Das Thema Trauer, also man sagt ja, es gibt so Trauerarbeit oder es gibt auch so Formen der Trauer. Welche Formen gibt es und auch so, wie funktioniert Trauerarbeit? Also gibt es da Hilfe oder ist es bei jedem, also bei jedem wird es sowieso nicht gleich sein, aber gibt es so Phasen, die man halt automatisch immer durchläuft oder wie funktioniert das?
Also natürlich hat man die Trauerphasen, die man immer durchläuft. Also natürlich zum Beispiel ist da eines der härtesten Punkte auch einfach die Akzeptanz so ein bisschen für sich selber, dass man jetzt alleine ist, dass es jetzt erstmal so ist, dass man nur noch für eine Person einkauft, für eine Person kocht, dass man auch einfach niemanden mehr zum Reden da hat oder zumindest nicht 24/7 von jemandem umgeben ist. Ich selber strebe aber tatsächlich was etwas Moderneres an. Also das ist so jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie kreiert habe, sondern ich habe es ein bisschen abgeformt einfach, habe aber auch selber da mehrere Komponenten dazu. Und zwar bin ich jemand, das würde dir jetzt jeder bestätigen, ich rede unglaublich viel und ich rede unglaublich
gerne. Ach was, haben wir auch zwei gefunden bei uns. So, also vom kleiner Funfair, wir wollten uns eigentlich, Freitag haben wir uns schon getroffen, für Podcast aufnehmen.
Oh Gott.
Wir haben uns dann 6 Stunden lang unterhalten, aber über alles, nur nicht über das Podcast-Interview. Ja. Deswegen mussten wir uns nochmal verabreden, um jetzt den Podcast aufzunehmen. Also ich glaube, da haben sich auch zwei gut gefunden. Vor allem sind wir gerade voll so in diesem Deep Talk. Ich habe aber noch so drei bisschen härtere Fragen, aber ich will die ein bisschen am Ende stellen, weil ich will jetzt so nicht so diesen Flow unterbrechen.
Also zurück zu dieser Trauerarbeit. Ich bin jemand, ich möchte prinzipiell mit den Leuten über alles reden und ich möchte auch so totgeschwiegene Sachen ansprechen und auch einfach den Leuten
die Möglichkeit. Oh ja, da gab es auch schon bei uns so. Also auch hier Triggerwarnung, wir haben schon wirklich auch halt so krass, oder vorher habe ich erst so gefragt, okay, das kann ich jetzt eigentlich nicht fragen. Also wir sind eh schon hier ein bisschen zu deep. Ich hoffe, wird nicht gesperrt. Aber zum Beispiel, also ich bin da jemand, ich bin da einfach auch gewissermaßen enthemmt, aber einfach im Sinne von, weil es mich interessiert, wie die Sachen funktionieren, so dieses, weil wir dann auch halt am Grab waren und dieses, man hat ja das Grab nicht für hunderte von Jahren, sondern immer für einen gewissen Zeitraum. Und wenn dann zum Beispiel das Grab halt von der Familie irgendwie einfach, ja, mehr damit halt quasi so das Abo aufgelöst ist. Also das Abo. Ja, wie soll ich es anders sagen? Halt so diese Grabmiete, ja. Oder wie sagt man denn da?
Das Grabnutzungsrecht.
Nee, das Nutzungsrecht halt fertig ist. Und dann bleiben ja die Leute nicht da forever drin, sondern dann wird es ja wieder für jemanden Neuen
vergeben.
Und dann, ob man so quasi okay, wird schon wieder Eskalation, aber ob man quasi auf andere Tote halt draufkommt oder ob das vorher erst so
gesiebt,
so halt die rauskommen. Also einfach, weil mich sowas halt interessiert, nicht weil schon ein bisschen, denken Leute, denken sie auch, okay, was ist mit dir falsch, aber mich interessiert einfach so dieses generelle, wie es hinter Kulissen halt abgeht und auch so, natürlich sind manches, also sind viele Sachen in dem Bereich Toten, Sterben, tragische Aspekte, wir waren damals auch beim Bestatter und dieses Thema, wenn halt ein älterer Mann oder eine ältere Person einfach halt an Altersschwäche oder an einer Krankheit stirbt, ist ja immer was Greifbareres und Normaleres, als das war damals eben halt so ein Raum extra halt für Babys. Und dann gab es halt da Abdrücke und so 3D-Abdrücke von Babyfüßchen, aber halt von totgeborenen Kindern oder auch halt von Fehlgeburten. Und du siehst so diese Variation an Mini-Baby-Särgen. Und da hat, glaube ich, jeder von uns in der Klasse wirklich geschluckt. Und das war einfach ein so irgendwo belastend. Also ich finde es immer noch einen belastenden Aspekt. Also ich finde das wesentlich belastender, als wenn halt irgendwer dann einfach so an Altersschwäche stirbt, weil das Baby einfach sowas, einfach so ein unschuldiges Lebewesen ist, was halt noch überhaupt eigentlich nichts in Anführungsstrichen verbrochen hat oder irgendwas erlebt hat und schon so gar nicht und schon so beendet, ist es auch unglaublich schmerzhaft. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt angefangen hat, aber halt bei diesem hinter den Kulissen, was passiert eigentlich mit dem was Grab? Passiert. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, schon auch jemanden halt zu beerdigen und so dieses Ende wirklich zelebrieren, das war der falsche Ausdruck, aber halt so diesen Abschluss zu finden, um danach, auch wenn es natürlich schwerfällt, weiterzumachen, als wenn du wie früher einfach halt das Kind ist tot auf die Welt gekommen und tschüss und wird, es war ja früher wirklich so, dass die halt tot geboren wurden und dann wurden sie halt verscharrt, aber ohne irgendwie ein...
Ja, ich würde eher entsorgt sagen, weil das war wirklich kein, also das
ja, okay, war, schon, entsorgt ja. Ist jetzt schon ein harter Ausdruck, aber es war halt früher einfach so und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt der heutigen Zeit, einfach ein generelles Bewusstsein zu schaffen für den Aspekt Tod und wie auch die Christina so schön gesagt hat, es kommt hier keiner lebend raus und sich einfach so bewusst zu machen, jeder Tag, der vergangen ist, ist halt nun mal vergangen. Also ist eine Erinnerung, ist etwas, was geschehen ist, aber du wirst es nie wieder erleben und wiederholen können, sondern du kannst halt nur im Hier und Jetzt leben. Du kannst natürlich planen deine nächsten Schritte, wo willst du in 5, 10 oder 20 Jahren stehen, aber du kannst nur jetzt, heute, in dem Augenblick, wo du jetzt existierst und handlungsfähig bist, etwas tun. Das ist ja auch dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema. Entweder wir leiden immer dann, wenn wir entweder im Schmerz der Vergangenheit gefangen sind, weil wir sagen, oh, was hätte sein können, oder irgendwie in den Ängsten der Zukunft, was denn Negatives geschehen könnte, anstatt halt in dem Moment zu sein und sagen, hey, und wenn wir mal ehrlich sind, in dem Moment, wo wir gerade sind, ist ja meistens alles in Ordnung. Natürlich können wir uns darüber Sorgen machen, werde ich morgen vom Bus überfahren, aber gerade sitzt du halt auf der Couch und kannst nicht vom Bus überfahren zu werden. Er war jetzt ein bisschen blöde Metapher, aber halt so in diesem Sinne, du kannst halt nur jetzt handeln. Und ich glaube, dieses Thema Tod, und wenn du mal mit dem Thema wirklich so direkt, wie heißt das, konfrontiert wirst, wird dir das einfach halt nochmal diese Sterblichkeit und diese Endlichkeit vom Leben allgemein, vom eigenen Leben halt viel, viel bewusster. Und es ist auch wichtig, das halt zu erleben und auch zu begreifen.
Ja, also, ja.
Ja, Punkt. Ja,
nee, also es ist wirklich jetzt der perfekte Einstieg, um wieder auf dieses Trauerverarbeitung zu kommen, weil das, du hast gerade was sehr, sehr Schönes gesagt. Du hängst in dem Schmerz von der Vergangenheit. Und das ist was, deswegen finde ich diese klassischen Trauerphasen, die es halt nun mal gibt, also das gehört einfach dazu, das ist wie dieses 7- oder 10-Schritte-Programm bei einem Alkoholiker, das musst du komplett abschließen. Super, super also Vergleich. Sonst bist du einfach nicht trocken und das ist auch dasselbe praktisch bei der Trauer, du durchlebst diese 4 Phasen und erst dann kannst du sagen, ich bin über die Trauer hinweg. Oder halt, du bist ja auch nicht über die Person hinweg und bist dann bereit, praktisch jetzt nochmal neu zu heiraten oder sowas. Klar, das gibt's auch und ja, das ist auch wirklich okay. Also auch definitiv, wenn es da Leute gibt, die da sagen, nein, das darf man nicht. Doch, man darf. Und bitte hört auf.
Aber geschieht ja auch bei keinem von heute auf morgen.
Ja, also du musst aber auch klipp und klar dazu sagen, also da mal ein kleiner Einwurf von einer sehr, sehr lustigen Erzählung von einem alten Arbeitskollegen, der auf einer Beerdigung war. Der Sarg wurde abgelassen, er geht zu der Dame, zu der jetzigen Witwe, sagt, also sie haben aber wirklich einen sehr schönen Mantel heute an. Die Frau dreht sich um, lacht und sagt, naja, ich bin ja jetzt auch wieder auf dem Markt, ne? Also, Oha. Das war halt wieder schon so lustig und so
cool. Aber das finde ich aber auch schon wieder, also ich weiß nicht, ob das schon wieder...
Es war ihre Art. Es war wirklich ihr Ding, aber damit fertig irgendwo zu werden. Hart.
Also, ja, es ist ja, jeder verarbeitet es ja anders. Ich mache hier entweder mit dem Bestatter von meinem Großvater, andere kaufen sich einen neuen Mantel. Also ich glaube, da geht es auch gar nicht um Verurteilung. Natürlich sagt man dann von außen so, okay, krass, also würde ich jetzt vielleicht nicht so machen, aber ist ja auch okay.
Du musst aber auch da klar dazu sagen, der Mann war wirklich alt und er war auch schwer krank und es war, was man auch dazu sagen muss, wenn nach langer, schwerer Krankheit, dann ist es teilweise kein Verlust. Klar, es ist immer ein Verlust.
Ja, den Aspekt hatten wir auch noch gar nicht so. Dieses, genau, es ist auch einfach eine Erlösung sein kann. Also bei uns war es ja auch so in dem Fall, dass der war eigentlich gar nicht irgendwie der Tod absehbar, aber dann war halt die Diagnose sehr kurzfristig, wirklich sehr, sehr hart. Und ich glaube schon, dass du, also ich fand, man gibt es immer wieder so Geschichten, dass du das halt schon ab einem gewissen Punkt halt wirklich selbstbestimmt als ja sterbende Person entscheiden kannst. Will ich jetzt irgendwie ein paar Wochen, ein paar Monate als Palliativfall enden oder will ich sagen, ey, Leben war schön, aber wir machen jetzt, ich will, dass Leute mich so in Erinnerung behalten, wie ich halt die letzten Jahre war als die Person, die ich halt gelebt habe und nicht als jemand, der gepflegt werden musste und sowas. Und ich glaube, das kannst du schon wirklich sehr selbstbestimmt entscheiden, ob du so enden, also wie du dein Ende finden willst, kann man das so sagen? Mhm. Ja, oder halt einen Abschluss für Abschluss machen willst.
Du musst dir auch, also beziehungsweise man muss sich immer bewusst sein, dass es gerade wenn es um sowas geht wie Palliativ, Hospiz oder die letzten Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, man sagt immer, ja, das packt er schon. Vergesst alle nicht, dass auch der Verstorbene mal jung war. Und gerade die jetzige Generation, die eben in einem hohen Alter ist, hat häufig ein sehr großes Problem mit so einfachen Dingen wie eine Windel zu tragen, weil sie inkontinent sind oder werden langsam, es fängt an.
Und ja, weil ja immer die Leute älter werden einfach.
Eben, und das ist ja auch zum Beispiel so ein, also klar, der medizinische Fortschritt ist unglaublich toll. Ich finde aber, wir haben die Stränge langsam aber sicher in die falsche Richtung gesetzt, indem wir praktisch die Lebensfähigkeit, also du kannst zwar lange leben oder wesentlich länger leben.
Aber halt
leben,
mit einer, ja, verminderten Qualität.
Qualitativ scheiße. Also, ja. Entschuldigung, das ja, direkt ist zu halt sagen, so. Aber wenn du mal bedenkst, du bist vielleicht mit 70, wärst du verstorben, aber fit. Aber du bist dann mit 72, hast einen Schlaganfall, verstirbst mit 88, hast dann aber halt auch noch gekonnt irgendwie die letzten Jahre Windeln gehabt, hattest 3-mal am Tag jemanden da, der dich umdreht, weil du nicht mal das mehr geschafft hast. Frage dich, in dem guten Deutschland, ist Sterbehilfe keine Option? Es gibt.
Ich glaube, da können wir auch nochmal separate Folge.
Ja, definitiv. Also, das kannst du ja nicht mit einbringen.
Aber es ist ja auch, glaube ich, sowas. Ich kenne ja den Fall aus der Kinderklinik und sowas, dass ja Kinder schon krasse Schicksalsschläge erleiden. Oder ich bin mit meinen Spätfolgen da noch gut weggekommen. Gibt ja wirklich welche, die hatten dann schon künstliche Hüfte, einfach durch die ganzen Schäden der Therapie. Dann ist ja auch nochmal wieder was anderes, ob die Leute, ich meine, das ist jetzt kein Todesurteil mit künstlicher Hüfte, aber einfach dieses, wir hatten auch einen in der Schule, der war eigentlich voll fit und hatte halt einen Unfall beim Trampolinspringen und hatte dann halt, ich nehme an, halt Genickbruch, war halt dann wirklich komplett querschnittsgelähmt. Der konnte dann halt wieder bei diesem, ein ganzes halbes Jahr, also der kann halt mit seinem Rollstuhl nur mit dem, mit dem Kiefer oder mit dem Kinn halt so bedienen und damit irgendwie dem Finger. Und dem geht's aber trotzdem an sich, also der ist echt cooler Typ und dem geht's auch so ganz gut. Aber ich glaube trotzdem, und ich finde, man kann es dann auch diesen Menschen nicht, also ich sage es im allgemeinen Sinne, man kann es diesen Menschen dann auch nicht verübeln, gerade wenn die zum Beispiel vorher irgendwie krasser Sportler oder super aktiv waren und dann sagen, okay, ich mache das jetzt mal irgendwie 3, 5, 10 oder 20 Jahre mit, aber dann habe ich keinen Bock, oder desto jünger man ist, desto mehr kann man ja auch irgendwie noch machen, aber du hast ja irgendwann keine Perspektive mehr im Leben. Und ich glaube, dann zu sagen, und das, natürlich ist es für die Angehörigen dann super schwer, jetzt artet die Folge schon wieder komplett aus, müssen wir mal gleich Cut machen, nur diesen Abschied nochmal zu sagen, da zu sagen, selbstbestimmt, Leute, ich bin super dankbar, aber ich will einfach nicht mehr, ist, glaube ich, schon ein super schwerer Aspekt. Und dass du einfach aber auch da keinerlei Support ja hier, wie du gerade meintest, findest, also die Option willst du, aber du hast gar keine Möglichkeit, dass dir Support geboten wird.
Also bevor da jetzt der Cut kommt, möchte ich nur zwei Sachen anmerken noch. Und zwar, also es ist komplett richtig, was du jetzt gesagt hast. Es ist auch einfach der Aspekt dahinter, die Leute in der Palliativstation oder an sich die Leute, die in solchen Pflegeeinrichtungen arbeiten, sind auch einfach chronisch unterbesetzt. Und das ist halt auch ein ausschlaggebender Punkt dazu. Es hat aber auch zum Zweiten teilweise, was gerade das mit dem Alter, was du angesprochen hast, tatsächlich umso jünger, umso besser kannst du damit klarkommen, ist meine eigene Meinung dazu, weil du sehr viel mehr noch erreichen kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden mit 20 in den Rollstuhl setzt und jemanden mit 80, der 80-Jährige denkt sich, Kollege, dann werde ich halt den Rest meines Lebens geschoben. Und der 20-Jährige kann dir nach 3, 4 Wochen alleine die Treppen hoch und runter jumpen und kann dir da.
Ja, wenn halt das Urteil jetzt nicht so dramatisch nicht, ist, aber genau. Wenn, du, also jetzt nicht wenn du jetzt einen schweren Sturz hast, oder das ist ja oft bei alten Menschen, dieses mit diesem Oberschenkelhalsbruch ist ja für viele wirklich so Endgame-Urteil, wenn sie halt da sich nicht mehr aufrachen. Unsere Nachbarin ist jetzt über 90 auf jeden Fall und die hatte den Bruch vor ein paar Jahren und hat sich selber wieder aufgerafft. Aber zum Beispiel mein Großvater väterlicherseits ist halt im Prinzip dann, also nicht daran gestorben, aber er hatte eh halt nicht mehr so wirklich den Lebenswillen, weil schon die Frau Jahre vorher gestorben ist. Und ich glaube, dann wird es halt, desto älter man wird, ist man, glaube ich, einfach dankbar fürs Leben, was man hatte, aber sagt irgendwann so, ganz ehrlich, so macht es einfach keinen Sinn mehr.
Ja.
Okay. Cut an der Stelle. Jetzt glaube ich, sind wir da schon mal das Thema schon ein bisschen gecrashed haben. Habe ich jetzt noch drei bisschen, ja, deepere Fragen. Also, ja, einfach drei deepere Fragen so. Gab schon mal den Punkt mit einem Sterbefall, wo du gesagt hast oder dir überlegt hast, ich höre auf, ich kann das nicht mehr, weil der Fall so krass war?
Also beim ersten Mal, als ich ein Baby zu begleiten hatte, war ich überwältigt über die Emotionen, die ich gespürt habe. Also mir ging es nicht so nahe, dieses Kind zu sehen oder anzufassen oder zu waschen oder anzuziehen. Ich habe tatsächlich ganz im Gegenteil, ich habe da unglaublich viel Kraft rausgezogen für mich selber, weil ich es... Also ich habe mir das selber aber auch so schön geredet im Sinne von, ich habe den Vater dabei gehabt, wir haben das abends um 18, 19 Uhr gemacht, damit wir auch wirklich komplett ungestört sind, wir haben dann da alles vorbereitet gehabt mit Rosenblättern, mit dem Babysarg, eben auch mit Windeln und der Vater hat selber das Baby nochmal in die Hand genommen und dieser Aspekt dahinter, dass er dann so glücklich war, hat mir die Kraft gegeben. Aber das war das allererste Mal, dass ich tatsächlich von einer Welle der Emotionen, die ich davon nicht gekannt habe, konfrontiert worden bin. Und da habe ich mir überlegt, wie viele dieser Wellen stecke ich effizient weg, bevor ich selber Schaden davontrage. Da war ich aber damals zu dem Zeitpunkt 18. Das war jetzt tatsächlich knapp sechs Jahre her. Ich bin jetzt 23. Bei mir ist es jetzt der Fall, rückblickend gesehen, wow, ja, war wirklich damals so meine Ansicht, finde ich auch heute immer noch nachvollziehbar. Aus der heutigen Sicht sage ich aber nichts und niemand hält mich von diesem Beruf mehr ab.
Also auch eine krasse Aussage, muss man ja sagen, hast du ja gerade schon erwähnt. Was ja, glaube ich, auch niemand weiß oder was ich ja auch nicht wusste, man darf ja tatsächlich, also bei Kindern ist es wahrscheinlich häufiger, aber es besteht ja wirklich die Möglichkeit, seine Angehörigen selbst zu waschen, anzuziehen und sowas.
Ja, definitiv. Also gerade bei den, ich unterteile mal in das Ältere und in das Neuere, Modernere. Bei den Älteren war es tatsächlich noch so, man macht auch Hausaufbahrungen. Das heißt, der Verstorbene kommt nicht gleich zu uns oder eben in die Kühleinheit am Friedhof oder Klinikum, sondern der Verstorbene liegt erstmal 3 Tage im Wohnzimmer, dass Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie, die weit her anreisen müssen, genug Zeit haben, sich zu verabschieden. Der Verstorbene wird tatsächlich auch selber gewaschen, angezogen. Es werden noch persönliche Sachen in den Sarg gelegt. Also es geht auch
wirklich daheim?
Tatsächlich ja. Also du musst halt einfach nur eine gewisse DIN-Vorgabe erfüllen. Deswegen ist es tatsächlich so, der Bestatter sollte dabei anwesend sein und sollte das mit überwachen. Aber wenn jetzt der Bestatter ankommt und der Verstorbene ist da schon angezogen und ist da schon verabschiedet worden und da weiß man dann auch, okay, die machen das hier nicht zum ersten Mal, weil sonst würdest du, also da spürst du wirklich, ob das jemand zum ersten Mal macht oder nicht.
Also ich glaube, man würde es auch jetzt nicht random selber machen, wenn man nicht wüsste, bisschen, was man zu tun hatte.
Ja, und ich meine, du musst auch ganz klar sagen, wovon ja viele schon wieder jetzt wahrscheinlich nichts ahnen, logischerweise erschlafft die komplette Muskulatur eines Verstorbenen. Das bedeutet, auch der Schließmuskel wird entspannt. Und auch da kann es halt sein, dass man dann mal so beim Waschen oder so mal den ein oder anderen Pups nochmal entlockt oder vielleicht auch sogar mehr. Das ist was, tatsächlich mal ein kurzer Lacher zwischendurch, aber das ist wirklich auch was, das wissen die Leute dann auch und nehmen es hin, beziehungsweise das stört die nicht. Aber bei Kindern tatsächlich sehr, sehr häufig, wenn die Familien beziehungsweise die Eltern dazu bereit sind oder das auch können, genau bei Älteren eben, wie gesagt, in der Modernen ist es eher seltener, weil die Leute sagen, sie machen dafür eher die Aufbahrung. Also es ist auch tatsächlich eine Aufbahrung, es ist wie so eine klitzekleine Kontrolle für den Bestatter. Machen die das auch gescheit? Also legen die Klamotten da wirklich einfach in den Fußraum und sagen, passt schon? Oder gehen die da wirklich hin, ziehen ihn an, waschen ihn, machen ihm die Haare, schneiden die Fingernägel, gegebenenfalls werden auch nochmal die Augenbrauen oder eben der Bart nochmal nachrasiert. Das ist was, das macht der Bestatter.
Ja, krass. Also ich muss auch sagen, das war auch nochmal so der diepe Cut, würde ich sagen. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen so eine crazy Frage, aber hast du schon mal von Toten oder halt von Verstorbenen geträumt, die du betreut hast?
Also
dass sie sich so verfolgt haben?
Also tatsächlich nicht im negativen Sinne. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es wirklich der 1:1 Verstorbene war, den ich da.
Also es ist kein Albtraum, der wurde irgendwie heimgesucht hat,
aber. Nee, aber das war so, ich könnte wetten, und ich sag das bis heute noch, das ist auch in der Zeit 2019 passiert. Ich könnte wetten, da habe ich eine Dame, eine jung verstorbene Dame, die war also jung, 60 Jahre jung war sie, habe ich zu Grabe getragen und also habe die Familie dabei unterstützt. Und ich könnte wetten, diese Frau hat mir eine Woche später zugewunken auf der Straße. Und das war halt wirklich so im Sinne von, hey, das hast du gut gemacht, danke dafür. Ach, krass. Und das ist was, da war ich schon lange
am Hadern. Also quasi nicht davon geträumt, sondern sie nochmal gesehen.
Genau, also aber jetzt, das war wirklich was, da habe ich mir wirklich gedacht, oh je, David, wir fangen uns an, Gedanken zu machen, wenn das jetzt noch öfters passiert. Aber es ist tatsächlich nie wieder passiert, aber es kann auch einfach sein, dass es eine, wie gesagt, Cousine oder was weiß ich was
ja, war. Ja, einfach aber eine Frau, die ähnlich genau, aussah, aber ich glaube ja auch gesehen. Generell nicht an Zufälle. Also irgendeinen Sinn wird es ja dann schon gehabt haben. Ja. Oder wie du ja auch so schön gesagt hast, wenn man nochmal von dem Verstorbenen träumt, der es ja einfach auch als neue Erinnerung sehen kann. Also nicht die Beerdigung oder so, sondern einfach nochmal so dieses, hey, er steht nochmal irgendwie in der Diele. Also ich habe auch die Stimme, ich schwöre, ich habe sie gehört, aber ich kann nicht mehr wiedergehen, also ich habe mich nicht erinnern können, was die Stimme gesagt hat, irgendwas im Sinne von so, hey, ich bin doch da oder so. Und ich glaube, an der Stelle können wir jetzt auch die Folge gut abschließen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War auf jeden Fall, glaube ich, jetzt so mal anders, als worüber ich vorher gesprochen habe.
Minimal.
Aber mir hat es, also ich fand es einfach wirklich super interessant und wollte die Folge auch machen. Natürlich hat sie sich jetzt aus dem ja unschönen Umstand ergeben, dass wir halt einen Mustatter gebraucht haben. Aber ich finde einfach, es ist halt nichts Schlimmes zu sterben. Natürlich kommt es auf den Kontext an, ob man jetzt plötzlich aus dem Leben gerissen wird oder ob das eine Person ist, die halt 70, 80, 60 Jahre lang gelebt hat und halt alles getan hat, was sie denn wollte. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass man halt für jedes Leben, was man hat, eine gewisse Aufgabe hat. Und wenn halt die abgeschlossen ist, man dann auch gehen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber was hat denn ein Kind oder ein totgeborenes Kind erlebt? Ich glaube, es gibt einfach Seelen, die wollen halt nur diesen Moment erleben, mal geboren zu werden oder so. Und dann war das das halt. Klingt jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen hart, aber es war meine persönliche Überzeugung. Und daran will ich euch ja auch teilhaben lassen. Muss auch nicht jeder verstehen, alles gut. Da ich denke, die Folge wird auf jeden Fall in zwei Teile aufgeteilt. Also das wird, denke ich, Teil 2 so enden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Folgt mir gerne auf den bekannten Kanälen. Und wenn ihr dazu mehr Fragen habt oder generell Podcast-Wünsche, dann meldet euch bei mir. Eure Chiara. Tschüss.